Dieser Podcast wird präsentiert von Art on Ice.
NZZ Akzent. Es ist noch nicht so lange her, da war Frankreich groß. Les Jeux de Paris. Wir erinnern uns an den Sommer, Olympische Spiele in Paris, spektakuläre Shows auf der Seine und unter dem Eiffelturm. Das war gut für den Ruf und für das Selbstbewusstsein der Franzosen. Aber jetzt, nicht mal 5 Monate später, tönt es schon ganz anders.
Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288.
Am 4. Dezember erklärt die französische Parlamentspräsidentin: Wir entziehen dem Premierminister das Vertrauen. Also faktisch, die Regierung ist gestürzt.
Genau. Frankreich steht nicht mehr als, ich sage jetzt mal, strahlendes, stabiles Land da, sondern, sagen wir mal, Frankreich ist in einer sehr schwierigen Situation. Inzwischen haben wir zwar einen neuen Regierungschef, François Bayrou, aber er hat noch keine Regierung gebildet. Das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Tage, vielleicht auch ein paar Wochen gehen. Und noch schlimmer als die fehlende Regierung oder die gestürzte Regierung ist, dass Frankreich kein Budget für das kommende Jahr hat, das ja in wenigen Wochen schon vor der Tür steht. Das heißt, dieser neue Premier ist extrem unter Druck. Er muss möglichst schnell eine Regierung finden und er muss mit dieser Regierung zusammen eine Lösung für die großen finanziellen Probleme des Landes finden. Sonst ist Frankreich blockiert.
Innerhalb weniger Monate ist Frankreich in eine historische Krise gerutscht. Wie konnte es so weit kommen? Das frage ich unsere Auslandredaktorin Nina Belz. Ich bin Alice Grosjean. Nina, ich kann mich noch ganz gut erinnern an den Sommer, die Olympischen Spiele, aber gefühlt ist das schon eine Ewigkeit her, oder?
Ja, irgendwie schon. Wobei man sagen muss, diese Olympischen Spiele, genau, die waren zweifellos grandios, unglaublich schön, diese Eröffnungsfeier, die Sicherheit, es hat alles funktioniert. Aber man muss rückblickend jetzt vor allem sagen, es war so eine Art Eskapismus, ein Höhepunkt vor dem tiefen Fall, vor der Krise, in der Frankreich nun steckt. Weil schon damals hatten wir ja Neuwahlen gehabt und man suchte einen Premierminister. Mhm. Dann hatten wir diese wunderbaren Spiele, Wochen der Freude, auch Sommerferien in Frankreich. Diese Spiele haben, weil wir von Geld reden, 4,4 Milliarden Euro gekostet. Das ist ein Klacks bei dem Schuldenberg, den Frankreich inzwischen angehäuft hat. Der ist 3,2 Billionen Euro schwer und zwar so hoch wie noch nie in der Geschichte. Und ja, man kann es zwar ein bisschen vereinfacht sagen, die Leute zeigen vor allem auf eine Person und sagen, es ist die Schuld von Emmanuel Macron.
Du sagst vereinfacht, stimmt das nicht ganz?
Ja, ich finde, es ist ein bisschen zu einfach, ja, einfach zu sagen, es ist Macrons Schuld. Die Schulden sind unter seiner Amtszeit wahnsinnig angestiegen, das ist wahr. Aber man muss schon sagen, er hat eine Situation vorgefunden, als er damals 2017 zum ersten Mal ins Amt gekommen ist, die schon sehr schwierig war. Und deshalb finde ich, es ist nicht seine alleinige Schuld. Aber er hat die Situation nicht verbessert.
Was waren dann die Gründe, wie es so schnell hatte zu dieser Krise kommen können?
Ja, ich würde, glaube ich, deren drei nennen. Der erste Grund ist ein politischer Grund, die politische Situation im Land. Die war schon 2017 so, dass man gesehen hat, hey, diese Ordnung, die es in Frankreich eigentlich seit 1958 dieser Zweiten Republik gegeben hat, nämlich dass grob gesagt eine Linke und eine Rechte sich die Macht aufteilen und sich auch an den Schalthebeln der Macht abwechseln, eben Präsidentschaft, Premierminister, dass diese Logik nicht mehr so funktioniert. Also diese traditionellen Parteien, die haben schon stark an Zustimmung verloren und immer mehr Leute haben die extremen Parteien gewählt, ganz links und ganz rechts. Und dann kam eben dieser Macron 2017 als Überraschungskandidat und hat gesagt, so, Schluss mit dieser Rechts-Links-Teilung, wir machen jetzt eine Partei der Mitte und wir lösen das auf und das wird Ruhe in diese unruhige Situation reinbringen.
Und er hat ja dafür auch seine eigene neue Partei gegründet.
Richtig, die hieß damals noch En Marche und anscheinend waren die Leute begeistert und überzeugt von dieser Idee, weil diese Partei hat auf Anhieb eine absolute Mehrheit im Parlament erreicht. Und Macron hat so eigentlich sehr stabile Verhältnisse hergestellt. Aber man muss jetzt sagen, nach 7 Jahren Macron im Präsidentenamt und eben 7 Jahre relativer Mehrheit von dieser En Marche-Partei, dass diese Veränderung nicht nachhaltig war. Also diese En Marche-Partei, diese Mitte, die hat keinen Bestand gehabt in diesem Rechts-Links-Schema. Vereinfacht gesagt, Punkt 1, dieses Rechts-Links-Schema in der französischen Politik ist nicht verschwunden und Macron hatte eine gute Idee, aber sie war nicht nachhaltig.
Und inwiefern war das so ein bisschen die Grundlage für die jetzige Krise?
Das hat sich schon bei der regulären Parlamentswahl 22 gezeigt. Da hat seine Mitte schon ziemlich an Zuspruch verloren. Aber jetzt bei den vorgezogenen Neuwahlen im Sommer, die großen Sieger waren die Polparteien, also ganz rechts und ganz links. Die Gemäßigten, die stehen immer noch nicht wahnsinnig gut da. Aber der springende Punkt ist tatsächlich, dass seine Partei und dass die Mitteparteien sehr viel verloren haben. Also diese Mitte ist zwar schon noch ein wichtiger Player, aber es ist jetzt nicht so, dass rechts, links verschwunden ist. Und durch diese Aufsplitterung, es gibt natürlich dann auch noch die Gemäßigten, gibt es eigentlich keine Mehrheit und die verschiedenen politischen Strömungen blockieren sich jetzt gegenseitig. Das könnte man natürlich überwinden, indem man Koalitionen bildet und Kompromisse eingeht. Aber das ist nicht so in der französischen politischen Kultur verankert. Und ja, deswegen befinden wir uns in dieser Lage, in der wir uns gerade befinden, nämlich dass es keine Mehrheiten gibt.
Also einerseits haben wir da diese politische Blockade und andererseits, du hast es auch schon gesagt, diesen extrem hohen Schuldenberg von über 3 Billionen Euro.
Genau. Man muss dazu sagen, und das ist auch so mein Verteidigungsargument für Macron, diese Schulden sind nicht neu. Also Frankreich hatte zum letzten Mal 1975, glaube ich, ein ausgeglichenes Budget. Seither macht der französische Staat Schulden, das heißt, es wird mehr ausgegeben, als er einnimmt in jedem Jahr. Das ist in Europa ja inzwischen sowieso fast schon der Normalfall, aber brenzlig wurde es in Frankreich, muss man sagen, ab der Finanzkrise 2008. Da sieht man wirklich, wie dieser Schuldenberg, also eben die Staatsquote, also quasi die Schulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung immer mehr ansteigen. Und eben, das ist jetzt das Argument dieser Macron-Kritiker, seit Macron halt im Amt ist, ist diese Kurve auch nur gegen oben gegangen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 112% Schuldenquote. Und es ist halt auch störend, weil Macron unter anderem angetreten ist und gesagt, hey, ich bringe auch die Staatsfinanzen wieder ins Lot oder sagen wir doch mal in die richtige Richtung. Aber die Zahlen sprechen halt gegen ihn.
Und wie kann man das erklären, dass das seit 1975 eigentlich ständig immer nur steigt und es nie eine Gegenbewegung gab?
Ja, meine These ist schon, dass die Franzosen jetzt, ich sage vor allem im Vergleich zu uns Schweizern, ein anderes Verhältnis zum Staat haben. Also der Staat ist der Beschützer des Bürgers. Wenn es eine Krise gibt, dann möchte der Franzose, die Französin, dass der Staat schnell hilft und zwar auch mit Geld. Und ich bin mir nicht sicher, was ist Huhn-Ei, oder? In Frankreich zahlt man wahnsinnig viele Steuern. Also hat man dann halt auch einen Anspruch, hey, ich gebe diesem Staat so viel ab, der soll mir bitte auch was zurückgeben. Und das sieht man ja auch, es wird ja immer so ein bisschen gespottet über die protestierenden Franzosen. Aber wenn der Staat dann dem Bürger was wegnehmen möchte, also eben Sozialleistungen kürzen oder sagen wir auch irgendwie Beihilfen kürzen, Arbeitslosenbezugszeit kürzen, irgendwas, dann gehen die Leute auf die Straße, weil sie halt auch wissen, hey, ich bezahle wahnsinnig viel und ich habe einen Anspruch, dass der Staat mir hilft.
Und da musste bis jetzt irgendwie so jeder Politiker, jede Politikerin klein beigeben.
Ja, es ist natürlich ein bisschen zugespitzt, aber ich glaube, man kann sagen, dass auch konservative Regierungen dieser Tendenz nachgegeben haben. Und ich finde, Macron ist diesbezüglich ein gutes Beispiel. Er hat ja immer gesagt, ich bin weder rechts oder links und so, ich bin so die Mitte. Aber eigentlich hatte er ja schon, auch als überzeugter Europäer, das Ziel, dass Frankreich sparen sollte. Und am Anfang hat er Ideen gehabt, wie das möglich sein könnte. Und man sieht jetzt, es ist ihm nicht gelungen, in großen Krisen, zum Beispiel Gelbwesten, am Ende musste er einfach das Portemonnaie öffnen.
Stichwort Gelbwesten, so hat sich das damals angehört. Das war 2018. Ich erinnere mich, wirklich monatelang gefühlt hatten wir diese Bilder von den Gilets Jaunes, von den Gelbwesten, überall in den Medien. Was singen Sie da?
Wir sind hier, auch wenn Macron nicht möchte. Wir sind hier für die Ehre des Arbeiters zum Beispiel. Genau, also es wurde so zu einem Schlachtruf. Entzündet haben sich diese Proteste ja an der Erhöhung der Steuer auf Treibstoffe, also eben Benzin und Diesel. Und das hat sich aber sehr schnell ausgebreitet in so eine generelle Unzufriedenheitsprotestwelle. Und Macron hat dann auch versucht, mit den Leuten zu sprechen und hat ja diese Treibstoffsteuer dann auch zurückgenommen und alles. Aber das hat nichts mehr gebracht, weil die Leute waren einfach schon dermaßen unzufrieden und hatten dann eben auch Kaufkraft war ein Riesenthema, dass das Leben so teuer geworden ist. Und irgendwann musste Macron nachgeben, es ist ihnen nichts anderes übrig geblieben, als eben auch die Kasse aufzumachen. Und das Ding bei diesen Maßnahmen ist oft, das sind halt nicht, ich sage jetzt mal, kurzfristige Pflaster, sondern es sind immer Dinge, die halt bleiben. Also Macron hat zum Beispiel den Mindestlohn erhöht, er hat die Einkommenssteuer gesenkt, für die Rentner gab es eine höhere Mindestrente und so weiter. Das sind halt Dinge, die nimmt man nicht so schnell mal wieder zurück. Viele solche dauerhafte Maßnahmen dabei, ja, die man einfach nicht einfach wieder abstellen kann.
Wir sind gleich zurück.
Art on Ice. Erlebe Birdie, Paloma Faith, Stress und Marius Bär zusammen mit den Weltstars auf dem Eis. Vom 6. bis 15. Februar in Zürich, Fribourg und Davos. Sichere dir jetzt dein Ticket unter www.artoneis.com.
Wenn ich das jetzt so richtig verstehe, dann geht es ja da im Kern schon auch um strukturelle Probleme, die schon lange da waren, wie du gesagt hast. Und andererseits ist Macron ja auch schon jetzt eine Weile da. Also kann er denn wirklich nichts dafür?
Natürlich kann er schon etwas dafür. Es war ja auch seine Politik zum Teil, die diese Faktoren verschärft haben. Und obwohl ich ihn ja jetzt nicht persönlich kenne, aber ich beobachte ihn doch eine Weile. Ich glaube, sein Charakter hilft schon auch nicht.
Meinst du sowas wie, dass er sehr gerne im Rampenlicht steht, zum Beispiel wie gerade letzte Woche bei der Eröffnung der Notre Dame in Paris mit ganz viel Pomp und Prunk und Donald Trump unter anderem?
Das ist natürlich auch so ein bisschen Frankreich. Das können die Franzosen auch wahnsinnig gut, schöne Dinge schön zu inszenieren. Und das meine ich jetzt wirklich ernst und auch gar nicht als Kritik. Ich finde das ja auch sehr bewundernswert. Klar ist, dass die Rolle eines französischen Präsidenten dann sowas wie eine Wiedereröffnung der Kathedrale schön zu inszenieren. Ich glaube, das erwarten die Franzosen auch. Mhm. Aber Macron hat halt auch versprochen damals, dass er anders sei, dass er die Politik anders machen möchte, näher an den Leuten, dass es mehr Mitbestimmung geben würde, dass, ja, dass die Politik moralischer werden würde. Es gab ja auch immer viele Skandale in der französischen Politik. Also erstens, er hat die Maßnahmen zum Teil wirklich verpasst. Und zum Zweiten ist sein Charakter auch nicht unbedingt der, der jetzt den Leuten das Gefühl gibt, er hätte jetzt die Probleme des kleinen Mannes verstanden. Mhm. Da gibt es ganz viele Beispiele dafür.
Comment avez-vous pu nous mettre dans cette situation?
Mais je devais faire ça.
Monsieur le Président, c'est impossible, ça va être le chaos. Non. Vous savez bien.
Mais madame.
Wir hören hier eine Szene, die sich auf der Ile de Sein abgespielt hat im Juni. Und zwar war das kurz nachdem Macron eben sehr überraschend entschieden hat, das Parlament aufzulösen. Und da fragt ihn eine Passantin, wie konnten Sie uns in diese Situation bringen? Also eben diese Ungewissheit, diese Neuwahl.
Und sie ist schon auch ein bisschen wütend. Also sie sagt ja, das so anklagend.
Definitiv, ja. Es gibt diese Szene im Bild. Es ist eine ältere, sehr resolute Dame. Und Macron sagt dann, nee, aber ich musste das ja tun. Und dann sagt die Frau, nein, aber das wird ein Chaos. Und ich finde, in dieser Art, wie er dieses Non sagt, also dieses aber nein.
Aber nein, moi je vous réponds très clairement, décidé, tranché. C'est ce que doit faire le peuple.
Also es ist ja wie so klar, so ein bisschen, sie begreifen das jetzt nicht. Und dann sagt er halt auch, das war dann sein Argument auch immer, ich musste das tun, es ist die Wahl des französischen Volkes. Und das sagt er dann später auch noch in dieser Konversation, ich bin überzeugt, dass die Franzosen die richtige Wahl treffen werden und nicht die Extreme wählen würden.
Und es ist ja mehr so ein bisschen die Art, in der er es sagt. Das ist richtig. Sehr so ein bisschen von oben herab, also so wirkt es auf mich.
Ja, definitiv. Und es gibt diverse Szenen, die ihm dann auch jahrelang vorgehalten wurden. Das ist vielleicht so ein bisschen hobbypsychologisch, aber wenn man ihn so beobachtet in seiner Art, wie er Politik macht, dann kann man schon immer wieder erkennen, dass er Entscheidungen fällt, die man nicht von ihm erwartet hat oder die eben in den Medien wurde gemutmaßt, dass er das und das entscheiden könnte. Und dann macht er es eben nicht. Und so war es auch ein bisschen mit dieser Neuwahl im vergangenen Sommer. Das war ja nach der Europawahl, von der er immer gesagt hat, eine Europawahl hat keine Konsequenzen für die Situation national. Und er hat nach dieser Europawahl, bei der seine Partei schlecht abgeschnitten hat, Neuwahlen angesetzt. Es war eine einsame Entscheidung offenbar, das konnte man hinterher lesen und es hat niemand so recht verstanden, warum er das eigentlich gemacht hat. Und die Konsequenz ist jetzt halt die Situation, in der wir jetzt drinstecken, dass wir ein Parlament haben, in dem keine Mehrheiten zustande kommen oder bisher nicht. Das blockiert ist deswegen, genau. Das Land hat kein Budget für das nächste Jahr. Das heißt, dass wahrscheinlich eben das Budget von 24 übernommen wird. Das heißt, die Schulden werden weiter steigen. Und ja, auf europäischer Ebene ist das doch auch relevant, weil Frankreich ja wichtig ist für Europa und jetzt aber so sehr mit innenpolitischen Problemen beschäftigt ist, dass man eigentlich nicht so groß auf Frankreich zählt gerade, glaube ich.
Also lass mich das nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben also in Frankreich momentan ein extrem zersplittertes Parlament, das es bis jetzt verunmöglicht hat, Mehrheiten zu finden. Dann einen mäßig beliebten Präsidenten und dazu kommt noch eine exorbitant hohe Staatsverschuldung, für die gerade noch keine Lösung in Sicht ist. Und jetzt drängt die Zeit, hast du gesagt, es ist Ende Jahr, das Budget müsste raus. Wie geht's jetzt konkret weiter? Was würdest du sagen?
Als erstes, denke ich, wird es eine neue Regierung geben. Also François Bayrou wird sich um ein Kabinett bemühen. Das ist, ich denke, der erste Schritt. Der wird in den kommenden Tagen kommen. Und dann muss diese neue Regierung so schnell wie möglich aber ein Budget für 2025 formen und auch durchs Parlament bringen, verabschieden. Idealerweise sollte das ein Budget sein, das Einsparungen beinhaltet. Das ist bei dem Budget 24 nicht der Fall. Mhm. Ja, ich denke, das wird schon ein großer Kraftakt werden, dass dieses Budget dann eben die Mehrheiten bekommt im Parlament. Und so als letzten Punkt, es könnte sein, dass es im nächsten Sommer schon wieder Neuwahlen gibt. Das wäre der frühestmögliche Zeitpunkt gesetzlich gesehen. Aber vielleicht ist ja auch der Fall, dass diese Regierung jetzt ihren Job ganz gut macht und ja, dann einfach länger im Amt bleibt.
Vielen Dank, Nina.
Gerne.
Das war unser Akzent mit Auslandredaktorin Nina Belz. Mein Name ist Alice Grosjean. Bis bald.